Die Welt in Auszügen Teil 2. Über die Obszönität des Gleichmuts von Alltagsgegenständen. Die Theorie. Drittes Kapitel: Bildästhetik und Inhalt. Ich habe mich lange vor diesem Kapitel gedrückt. Es fällt mir schwer, über das Wesen und die Erscheinung meiner Arbeit zu schreiben. Ich habe zu diesem Thema eine Menge Gedanken gesammelt, aber noch lassen sie sich nicht zu einem vollständigen Bild zusammenfügen, auf einige wenige Begriffe oder Eigenschaften meiner Arbeit reduzieren. Dabei bin ich mir gar nicht sicher, ob es sinnvoll ist, über das Wesen und die Erscheinung eines künstlerischen Produktes eine endgültige Aussage treffen zu wollen. Die Kunstgeschichte selbst lässt Zweifel am Erfolg eines solchen Ansinnens aufkommen, wenn auch ihr Streben darauf gerichtet zu sein scheint, das Gegenteil zu bewirken. Ich muss gestehen, dass ich stets bemüht war, einer analytischen Diskussion meiner Arbeit aus dem Weg zu gehen. Ich war der Ansicht, mein intuitives Vorgehen ließe sich nicht intellektuell reflektieren. Ich war entschlossen, meine Freiheit zu behaupten, nicht verbal erklären zu müssen, was ich in mühseliger Arbeit durch Bilder zu vermitteln versucht hatte, und ich wollte der Erwerbslosigkeit von Kunsthistorikern und Theoretikern keinen Vorschub leisten. Alles faule Ausreden freilich, die sich im Rahmen einer akademischen Ausbildung nicht ins Treffen führen lassen. Aber ich möchte in diesem Punkt nicht zu polemisch werden. Ich bin tatsächlich gerade der künstlerischen Arbeit besonders zugetan und nicht der intellektuellen Auseinandersetzung mit bildender Kunst oder der analytischen Aufbereitung meiner Arbeit. Gleichwohl kann ich natürlich nicht umhin, gewisse Eigenschaften meiner Arbeit, und sei es nachträglich, nach deren Entwurf und Vollendung, zu bemerken. Und selbstverständlich gehen die Kulturgeschichte und das kulturelle Geschehen meiner Zeit nicht unbemerkt an mir vorüber. So komme ich schließlich, allem Unbehagen und Widerwillen zum Trotz, doch noch dazu, mir Gedanken über meine Arbeit zu machen. Und hier kommen sie jetzt, meine Gedanken zu Die Welt in Auszügen Teil 2. Mir sind einige wirklich interessante Dinge aufgefallen. Dennoch bleibt die Besprechung, das Bild, welches ich zu vermitteln wünsche, wie ich eingangs schon erwähnte, stellenweise unvollständig. Es gibt zwar durchaus übergeordnete Eigenschaften meiner Arbeit, spezielle Merkmale, die mir, was Inhalt und Bildästhetik meiner Arbeit angeht, von besonderer Aussagekraft zu sein scheinen, und ich glaube auch, gewisse kunst- und geistesgeschichtliche Strömungen gefunden zu haben, die auf meine Arbeit zulaufen, die sie inhaltlich und bildästhetisch einbetten und tragen, aber ich möchte mich dem Thema dennoch gern Schritt für Schritt gleichsam von allen Seiten nähern. Als ich 1989 von Essen nach Berlin zog, nahm ich mir vor, vielleicht einmal Dieter Appelt anzusprechen, den bekannten Künstler und Professor für Fotografie an der Hochschule der Künste Berlin. Ich wollte nicht bei ihm studieren, ich wollte auch nicht unbedingt regelmäßig an einer Korrektur teilnehmen, aber ich dachte, durch ihn möglicherweise Anschluss an gleichgesinnte Arbeitskollegen in Berlin finden zu können. So vereinbarte ich eines Tages telefonisch einen Termin mit ihm und stellte mich wenig später mit meiner damals aktuellen Arbeit Tesaluto in seinem Atelier in der HDK am Kleistpark vor. Er hatte leider vergessen, wer ich war und dass wir einen Termin vereinbart hatten, aber er war überaus freundlich und nahm sich jede Zeit, meine Arbeit aufmerksam zu studieren. Tesaluto war die erste meiner Arbeiten, die ich in Buchform vorlegte. Auch die erste, in der ich Fotografien und Texte zu verbinden versucht hatte, und überhaupt erst die zweite Arbeit, an der ich sehr ernsthaft über einen vergleichsweise langen Zeitraum gearbeitet hatte. Ich war mächtig stolz darauf. Ich hatte wundervolle Abzüge gemacht, einige recht romantische, eigene Texte handschriftlich hinzugefügt, und die unvergleichliche Frau Groß von der Buchbinderei der Uni Essen hatte das Ganze formvollendet gebunden. Verglichen mit der Arbeit, die ich heute vorlege, oder auch mit meiner letzten Arbeit, Die Weltenauszügen Teil 1, waren die Bilder von Tesaluto vergleichsweise verspielt, offen, mystisch und voller vordergründiger Emotionalität. Das eine oder andere Bild mag zwar schon einen Hauch nüchterner Sachlichkeit enthalten haben, aber die meisten gingen in eine andere Richtung. Manche waren sogar so unscharf, dass man ihren Gegenstand nicht mehr erkennen konnte und sie vollkommen abstrakt wirkten. Dennoch konnte es sich Professor Appelt offensichtlich nicht versagen, schon beim Anblick des ersten Bildes laut auszurufen: »Ah, ein Rheinländer!« Ich stand ein wenig betreten neben ihm. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er mich beleidigen wollte, aber ich wusste auch nicht, welche Einschätzung meiner Bilder seine Bemerkung zum Ausdruck bringen sollte. Ich hatte das vage Gefühl, er meinte, es gäbe unter meinen Bildern auch solche, die scharf seien, wie zum Beispiel das erste des Buchs, welches ihn zu seinem Ausruf veranlasst hatte, das tatsächlich halbwegs scharf ist, wenngleich durch die verregnete Scheibe eines fahrenden Autos fotografiert. Ich war natürlich schlau genug, mit dem Ausdruck Rheinländer das Ehepaar Becher zu assoziieren, aber schlauer war ich nun wiederum auch nicht. Ich hatte mich bis zu jener Zeit weder mit den Bechers mehr als notwendig befasst, noch eine Ahnung gehabt von dem Einfluss, den sie über ihre Studenten auf die zeitgenössische künstlerische Fotografie ausgeübt haben. Ich konnte mit der Arbeit der Bechers nicht besonders viel anfangen. Also stand ich da und lächelte freundlich, wie ich es oft tue, wenn mir jemand etwas sagt, von dem ich lediglich verstehe, dass es nicht böse gemeint ist. Eine blöde Angewohnheit, aber es ist stärker als ich. Wie dem auch sei. Wir unterhielten uns nicht weiter über seine Bemerkung und selbstverständlich hätte keiner von uns beiden gedacht, dass sie einmal einem wichtigen Kapitel meiner Diplomarbeit als Einleitung dienen würde. Ich vermute, Dieter Appelt hat mich damals aus einer speziellen Berliner Perspektive als rheinländisch eingestuft. Aber vielleicht hat er mit seiner leichtfertigen Äußerung eine Schublade geöffnet, die ich jetzt, als ich mich anschickte, mir über Bildästhetik und Inhalt meiner aktuellen Arbeit Gedanken zu machen, immer noch geöffnet vorfand. Der langen Rede kurzer Sinn. Als ich vor einiger Zeit begann, mich nach Literatur zum theoretischen Teil meiner Diplomarbeit umzusehen, als ich mir überlegte, wo in der Geschichte der künstlerischen Fotografie meine Arbeit anzusiedeln sei, welche Vorgänger, Vorbilder und Wegbereiter sie gehabt haben mag, habe ich zuerst an das Ehepaar Becher und einige ihrer Studenten gedacht. Das möchte ich gerne näher erklären. Ich habe mich nie intensiv mit der Arbeit des Ehepaars Becher beschäftigt. Früher hat mich die strenge Systematik ihrer Arbeit abgeschreckt. Später hatte ich jedoch Gelegenheit, die unterschwellige Magie einiger ihrer Bilder schätzen zu lernen. Von den Arbeiten ihrer Studenten schätze ich jene Andreas Gurskis am meisten. Von der Arbeit Thomas Ruffs empfinde ich eine gewisse Hochachtung, wenngleich ich mich nicht stark zu ihr hingezogen fühle. Alleine der Schönheit seiner Sternenbilder kann ich mich nicht ganz entziehen. Mit diesem kurzen, oberflächlichen Exkurs möchte ich deutlich machen, dass ich der fotografischen Arbeit dieser Gruppe, die ich nun ebenfalls gerne leichtfertig als rheinländisch bezeichnen möchte, vergleichsweise gleichgültig gegenüberstand. Ich habe den Arbeiten dieser Künstler nie besondere Aufmerksamkeit geschenkt, ich habe sie nie als Vorbilder betrachtet oder mich an ihnen orientiert. Und trotzdem habe ich, ohne viel darüber nachzudenken, gerade dort nach den verborgenen Wurzeln meiner Arbeit zu suchen begonnen. Das war ein Irrtum, aber er brachte mich ans Ziel. Wie war es wohl dazu gekommen? Was könnten die Gemeinsamkeiten sein zwischen meiner und der Arbeit der Rheinländer, die mich hatten hoffen lassen, in ihnen meine bildästhetischen oder inhaltlichen Vorfahren oder Brüder zu finden? Genau weiß ich es nicht. Es hat sich gezeigt, dass beim ersten oberflächlichen Hinsehen zunächst einige Gemeinsamkeiten sichtbar werden, etwa der Umstand, dass die klassischen Mittel der fotografischen Technik ausgenutzt werden und inhaltlich eine gewisse Konzentration auf Gewöhnliches, Triviales, Alltägliches, auf Gegenstände und Ansichten, die sich der allgemeinen, öffentlichen Aufmerksamkeit entziehen. Bei näherer Betrachtung jedoch entpuppen sich die meisten dieser Ähnlichkeiten als trügerisch, zu oberflächlich, um eine Aussage über Gemeinsamkeiten der Arbeit machen zu können. Am Ende schließlich, als ich die Suche schon aufgeben wollte, bin ich doch noch auf eine Verbindung zwischen meiner und den Arbeiten der Rheinländer gestoßen. Die Verbindung lag nicht da, wo ich sie vermutet hatte, aber ich halte sie für durchaus deutlich und hoffe in der Lage zu sein, sie dem geneigten Leser vermitteln zu können. Ich glaube entdeckt zu haben, dass meine fotografische Arbeit nicht in jenen der Rheinländer wurzelt oder in irgendeiner Form durch sie bedingt ist, sondern dass sie alle gemeinsam in derselben geistesgeschichtlichen Strömung wurzeln, dass die Ähnlichkeiten zwischen ihnen nicht bildästhetischer und inhaltlicher, sondern geistesgeschichtlicher Natur sind, dass sie einen gemeinsamen geistesgeschichtlichen Vorfahren haben, auf den sie beide zurückgreifen. So ist es, so wahr mir Gott helfe. Es ist, als ob ich ein Neandertaler wäre und die Rheinländer Schimpansen und Gorillas. Die Versuche, mein Wesen aus dem ihren herzuleiten, sind vergeblich. Für jede Ähnlichkeit, die ich meine entdeckt zu haben, finde ich tausende von Details, die eine direkte Verwandtschaft auszuschließen scheinen. Dann jedoch entdecke ich, dass wir einen gemeinsamen Vorfahren haben, den Dryopithecus, wenn mein altes Biologiebuch in diesem Punkt noch aktuell ist. Das ist des Rätsels Lösung. Nun erklärt sich auch endlich der ambivalente, trügerische Charakter der Ähnlichkeiten, die es zwischen uns gibt. Wir hatten lediglich dieselben Vorgaben, dieselben Ausgangspunkte und Startbedingungen. Und das spiegelt sich noch heute als Ähnlichkeiten in unserem Wesen wider. Aber welcher ist nun dieser gemeinsame Vorfahre? Welche ist die geistesgeschichtliche Strömung, auf die wir zurückgreifen, auf die sich unsere Bilder möglicherweise zurückführen lassen? Ich möchte nicht lange um den heißen Brei herumreden. Die geistesgeschichtliche Strömung, auf die wir zurückgreifen, ist der Nihilismus und unser geistesgeschichtlicher Vorfahre Friedrich Nietzsche. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, es war das Ergebnis meiner Beschäftigung einerseits mit dem Ehepaar Becher und seinem Umfeld und andererseits mit der Arbeit Marcel Duchamps. Ich dachte von Anfang an, es müsse einen Zusammenhang geben zwischen meinen Bildern und den Ready-Mades Marcel Duchamps. Es schien mir auf der Hand zu liegen. Je mehr ich jedoch über Marcel Duchamp las, je mehr ich erfuhr von dem, was er selber behauptet hat, mit seinen Ready-Mades zu bezwecken, desto weniger schien mir meine Theorie zuzutreffen. Marcel Duchamp muss ja tatsächlich ein handfester Nihilist gewesen sein. Er hat behauptet, mit seinen Ready-Mades keine Aussage getroffen und kein ästhetisches Prinzip verfolgt zu haben. Ich muss gestehen, dass ich zunächst stark versucht war, ihm zu unterstellen, er habe sich in die Tasche gelogen, womöglich um des Nihilismus willen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ihm das Fahrradrad oder der Flaschentrockner tatsächlich nicht gefallen haben sollten. Aber schließlich fand ich mich damit ab und entschied, dass es mir nicht zustehe, Duchamp einen Lügner zu schimpfen, dass es nicht zuletzt auch meine Sachkenntnis übersteige, und fand mich mit der etwas vagen, aber doch brauchbaren Vermutung ab, Marcel Duchamps Ready-Mades seien eine Voraussetzung und eine Bedingung für meinen speziellen Umgang mit Alltagsgegenständen. Ohne Ready-Mades keine Welt in Auszügen. Dabei blieb es zunächst. Auch meine Auseinandersetzung mit den Bechers und ihren Studenten wollte nicht so recht fruchten. Schon alleine mein Umgang mit der fotografischen Technik, der ja genau genommen dem Repertoire der experimentellen Fotografie entnommen ist, schien mich Meilen von ihnen zu entfernen. Außerdem bin ich bestrebt, in meiner Arbeit mit illusionistischen Mitteln vorzugehen, eine künstliche Welt zu schaffen, welche das Ehepaar Becher und auch, wenngleich nicht so stark, ihre Studenten geradezu peinlich zu vermeiden suchen. Schließlich habe ich doch noch eine Eigenschaft gefunden, die meine Arbeit mit jener der Bechers verbinden mag. Sie sind beide von historischem Interesse. Die der Bechers ist es heute schon, nachdem so viele der Bauten, die sie abgebildet haben, nicht mehr existieren. Und meine wird es dann sein, wenn die Gegenstände, die ich fotografiert habe, nicht mehr dem Kanon der Alltagsgegenstände angehören werden. Ich muss allerdings gestehen, dass mich eine solche Eigenschaft meiner Arbeit nicht gerade überwältigt. Alles in allem war ich also auf keine großen Gemeinsamkeiten gestoßen, auf nichts, was eine weitere Suche zu rechtfertigen schien. Dennoch spürte ich, dass es ein verbindendes Element gab, das nicht eigentlich in den Bildern zu suchen war, sondern vielmehr in unserem Verhältnis zu den Gegenständen unserer Bilder, in unserer Haltung den Sujets gegenüber. Ich hatte den Eindruck, wir hätten es aufgegeben, nach der Wahrheit hinter den Dingen zu suchen. Und ich hatte den Eindruck, dass das eine Haltung sei, die etwas mit unserer Zeit zu tun hat, eine Haltung, die der Philosophie des 20. Jahrhunderts entspringt. Ein wenig später gelang es mir, meinen Eindruck vom Wesen dieser Haltung präziser zu formulieren. Das Ehepaar Becher und auch ihre Studenten und auch ich befragen in unseren Arbeiten die Menschen und die Dinge nicht nach ihren moralischen Qualitäten. Genau das ist es. Das ist das verbindende Element zwischen meiner Arbeit und jener der Bechers und ihrer Studenten. Wenig später fand ich meine Behauptung bestätigt in einem Text von Julian Heinen über die Porträts von Thomas Ruff. Er redet davon, dass Thomas Ruff die Oberfläche der Dinge fotografiert, nicht ihr Wesen. Er sagt, die Oberfläche ist die Metapher für diese unbeschreibbare Situation, dass ich etwas ganz deutlich sehe und es deswegen doch nicht gleichzeitig in seinem Wesen erkennen kann. Zitat Ende. Es ist eine Fotografie, die weniger erklärt und mehr beschreibt. Damit scheint sie dem philosophischen Anliegen Ludwig Wittgensteins zu entsprechen, der mangels einer Möglichkeit, die Wahrheit hinter den Dingen zu erkennen oder überhaupt im Zweifel an der Existenz einer solchen Wahrheit vorschlägt, rein deskriptiv vorzugehen und die Dinge möglichst präzise zu beschreiben. Ich möchte behaupten, dass diese Form der Fotografie, die ihren Gegenstand nicht mehr nach seinen moralischen Qualitäten befragt oder befragen will oder befragen kann, sich vielmehr darauf beschränkt, ihn mit teilweise haarsträubender, nüchterner Präzision zu beschreiben, auf eine geistige Strömung zurückgeführt werden kann, die von Ludwig Wittgenstein ausgeht oder von ihm zusammengefasst wird. Und ich möchte die Behauptung riskieren, dass der Entwurf des Nihilismus von Friedrich Nietzsche eine Bedingung war für beides, für die philosophische Ernüchterung Wittgensteins und die bildsprachliche, bildästhetische Ernüchterung der Rheinländer. Und übrigens auch für die Readymades Duchamps und überhaupt den Dadaismus, der wiederum den künstlerischen Umgang mit Alltagsgut geprägt hat, dem ich auch irgendwie verfallen zu sein scheine. Und so schließt sich der Kreis. Top! Etwa auf der Hälfte meiner fotografischen Arbeit an die Welt in Auszügen Teil 2 fiel mir eines Tages plötzlich ein Untertitel für meine Bilder ein, eine kurze Formulierung, die besser als alles, was ich mir bislang ausgedacht hatte, den Inhalt meiner Arbeit zu charakterisieren schien. Die Obszönität des Gleichmuts von Alltagsgegenständen. Ich war recht glücklich über diesen Einfall, denn schließlich hatte ich ohne ein inhaltliches Konzept mit der Arbeit begonnen, eher mit dem, was ich gerne eine inhaltliche Fantasie nennen möchte, ein Gefühl für das, was ich eines Tages möglicherweise als der Inhalt meiner Arbeit herausstellen würde, und ich hatte schon gefürchtet, in diesem Punkt in Beweisnot zu geraten. Ich vermute, es waren hauptsächlich drei Begebenheiten, die mir diesen Untertitel eingegeben haben. Zunächst war es sicherlich die meine Arbeit begleitende literarische Fantasie, die ich im vorigen Kapitel schon erwähnte. Der Detektiv Hercule Poirot liegt in aller seiner Unschuld und höflichen Zurückhaltung im Bett und träumt meine Bilder. Die Gegenstände schweben nacheinander durch seinen Traum. Er schwitzt ein wenig, aber am Morgen wird er alles vergessen haben. Hinzu kommt eine Bemerkung meines Professors Jürgen Klauke. Er sagte über eine erste Auswahl meiner Bilder, sie hätten zum Teil etwas Beunruhigendes für ihn. Das gab mir zu denken. Ich hatte zwar meine Bilder nie auf eine solche Eigenschaft hin überprüft, aber mir war trotzdem sofort klar, was er damit meinte. Er meinte nicht den Gleichmut von Gegenständen, sondern den obszönen Charakter dieses Gleichmuts. Zumindest glaube ich das. Ich muss gestehen, ich war mir dessen so sicher, dass ich ihn gar nicht mehr danach gefragt habe. Zuletzt schließlich sagte ich einmal während der Arbeit an einem der Gegenstände im Geiste einen ganz lapidaren Satz zu mir, etwa: Sobald ich mit diesem dummen Kaffeefilter fertig bin, muss ich schnell noch zur Post. Aber wie ich es gesagt hatte, hielt ich auch schon verblüfft inne. Ich hatte diesen Gegenstand dumm genannt. Wie überaus erstaunlich. Aber wie überaus gewöhnlich auch. Jeder benutzt diese Redewendung. Jeder sagt einmal: Wo ist denn nun die blöde Plastikflasche schon wieder? Oder: Wie zum Teufel kommt denn bloß die dumme Scheuerbürste in den Kühlschrank? Ich habe den Gegenstand personifiziert. Ich habe ihm eine Eigenständigkeit zugebilligt. Ein unabhängiges Wesen. Was sagt uns nun aber die Formulierung »die Obszönität des Gleichmuts von Alltagsgegenständen« und was erzählen uns die drei kleinen Gelegenheiten, die sie mir eingegeben haben? Ich nenne die Gegenstände gleichmütig und ich nenne ihren Gleichmut obszön. Ich ordne ihnen also eine Eigenschaft zu und bewerte diese Eigenschaft. Sind aber nun meine Gegenstände, die Gegenstände, die uns alle umgeben, tatsächlich gleichmütig oder gar von obszönem Gleichmut? Natürlich könnte man behaupten, dass eine Zuckerdose der ganzen Welt vollkommen gleichmütig gegenübersteht. Bedarf es aber nicht eigentlich einer Seele, eines Bewusstseins, einer Instanz, die ebenso zu Aktion und Anteilnahme fähig ist, um Gleichmut hervorzubringen? Natürlich sind die Gegenstände nicht gleichmütig, aber ich kann mir vorstellen, dass sie gleichmütig sind. Das ist noch nicht einmal so schwer. Und ich kann darauf hoffen, dass auch andere Menschen sich das vorstellen können. Und ich kann versuchen, anderen Menschen meine Vorstellung als Illusion nahezubringen. Und genau darum geht es. Der Inhalt einer künstlerischen Arbeit ist oftmals eine Fantasie, eine Vorstellung von der Wirklichkeit oder eine Vorstellung davon, dass die Wirklichkeit vielleicht nicht ganz so ist, wie sie gemeinhin wahrgenommen wird. Genauso bin ich auch bei meiner letzten Arbeit, die Weltenauszügen Teil 1, vorgegangen. Ich habe damals mit meinen Bildern, den Texten und auch dem Titel versucht, die Illusion zu erzeugen, die Welt könne möglicherweise aus nur den banalen Gegenständen und bedeutungslosen Orten bestehen, die ich fotografiert hatte. Ich wollte den Betrachter dahin bringen, auf diese Gegenstände und Orte wie auf etwas Bedeutungsvolles, Neues, Unbekanntes zuzugehen und damit deren Wahrnehmung verändern. Die Welt in Auszügen Teil 2 thematisiert nun meine Vorstellung, dass Alltagsgegenstände uns und unserem Leben gegenüber von geradezu obszönem Gleichmut sind. Obszön möchte ich diesen Gleichmut nennen, weil er, aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet, unsere Existenz beleidigt. Alle diese Gegenstände begleiten uns ein Leben lang, egal was passiert. Es geschieht keine menschliche Tragödie, kein Mord, kein Betrug, keine Gewalttat, kein Kampf zwischen Liebenden, ohne dass einer dieser Gegenstände nicht Zeuge wäre. Stumm beobachten sie unser ewiges Scheitern, unseren langsamen Niedergang zwischen Geburt und Tod. Und sie greifen nicht ein. Sie helfen uns nicht und schämen sich nicht unserer. Sie loben oder tadeln, sie ermutigen, verwerfen oder bedauern uns nicht. Sie nehmen schlicht keine Notiz von unserer Existenz. Sie stehen nur da und gemahnen uns wortlos der ganzen Eitelkeit unserer Existenz, der Sinnlosigkeit unseres Strebens. Wenn sie einen Arsch hätten, würden wir ihnen mit Sicherheit daran vorbeigehen. Aber natürlich haben sie keinen Arsch. Nein, sie nicht. Sie haben so etwas nicht nötig. Vor wenigen Wochen habe ich aus Wut über eine von mir sehr geschätzte Person ein Frühstücksbrett am Boden zerschmettert. Dutzende von Gläsern, Tellern und Tassen, jede Menge Küchengeräte, Lebensmittel, Töpfe, Pfannen, Stühle und Schränke, jeder einzelne Gegenstand in meiner Küche wurde Zeuge, wie ich, Homo sapiens, die Krönung von Gottes Schöpfung, auf das Niveau eines wild gewordenen Neandertalers heruntergekommen war. Ich habe kurz darauf beschlossen, mich der Obhut einer psychotherapeutischen Behandlung anzuvertrauen. Aber die Gegenstände stehen immer noch alle da, wo sie damals schon standen. Für sie hat sich nichts verändert. Und keiner von ihnen hat mich bedauert, keiner hat mich kritisiert, keiner hat mir entrüstet den Rücken zugekehrt und mir seine Dienste versagt oder mir Hoffnung gemacht und Mut zugesprochen. Sie haben es zugelassen, dass ich mich vor ihnen lächerlich machte, ohne einzuschreiten. Ist das nicht eine Schmach? Untergräbt das nicht vollständig die Überlegenheit menschlicher Existenz? Ist es nicht ein Schlag ins Gesicht von Gottes Schöpfung? Tag für Tag hadert der Mensch mit seinem Schicksal, ringt mit der Frage nach dem Sinn seines Lebens. Und während er dies tut, steht womöglich direkt neben ihm irgendein blöder Putzeimer und beobachtet seinen Kampf. Der Putzeimer hat eine klare Bestimmung. Am Sinn seiner Existenz kann kein Zweifel bestehen. Und das spüren wir in unserer Verzweiflung genau. Wir spüren diesen Umstand und erkennen darin die stille Überlegenheit des Putzeimers. Und diese Überlegenheit macht uns fertig. Sie führt uns die Eitelkeit und Vergänglichkeit unseres Wesens, unseres Strebens und aller unserer Errungenschaften kristallklar vor Augen. Die Existenz des Putzeimers, ja alleine schon seine bloße Gegenwart, ist eine Verhöhnung der Tragödie des menschlichen Daseins. Das ist die Fantasie, zu der ich den Betrachter einladen möchte. Der eine oder andere meiner Leser mag vielleicht bei der Lektüre der letzten Seiten hin und wieder ein wenig geschmunzelt haben. Wenn dem so war, so gibt es zwei Begründungen dafür. Zum einen habe ich mich bemüht, witzig zu sein. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Übrigens habe ich mich dabei des Stilmittels der Übertreibung bedient. Aber das nur am Rande. Zum anderen mag den Leser zum Schmunzeln gebracht haben, dass der Sachverhalt, den ich beschrieben habe, tatsächlich komische Elemente enthält. Er enthält sowohl komische als auch tragische Elemente. Natürlich amüsiert uns die Überlegung, die Anwesenheit eines dummen Putzeimers könne als Verhöhnung der Tragödie des menschlichen Daseins verstanden werden. Aber wie entsetzlich ist wiederum die Vorstellung, einer von uns könnte den Verstand verlieren und sich tatsächlich von einer Banane beobachtet oder von einer Teigrolle in seiner Existenz bedroht fühlen. Und das ist möglich. Es kann jeden von uns jederzeit erwischen. Der Gegenstand meiner Arbeit lässt natürlich beide Möglichkeiten zu. Ich muss in diesem Zusammenhang an das Ehepaar Blume einerseits und David Lynch andererseits denken. Beide beschäftigen sich in ihren Arbeiten mit bürgerlichen Lebensräumen. Aber während David Lynch aus dem bürgerlichen Milieu das beklemmendste aller Horrorszenarien macht, entlockt ihm das Ehepaar Blume jede Menge witziger Ansichten. Natürlich bliebe an dieser Stelle noch zu diskutieren, ob Horror und Witz im bürgerlichen Milieu selbst liegen oder nur in seiner Wahrnehmung, aber ich möchte darauf verzichten. Ich glaube, dass es zwar einen Unterschied macht, in diesem Fall aber keine Rolle spielt. Ich denke, meine Arbeit besitzt tatsächlich einen gewissen Witz, obwohl ich nicht finde, dass das eines ihrer herausragendsten Merkmale ist. Es fällt mir nicht leicht, genau zu bestimmen, worin nun der Witz meiner Arbeit liegt. Ich gehe davon aus, dass er zwei Gesichter hat. In meiner Arbeit schwingt ein leichter Zynismus mit. Ich hoffe zumindest, dass er leicht ist, denn ich selbst bin dem Zynismus nicht sonderlich zugetan. Im Gegenteil, ich fürchte, er wird eines Tages noch den Untergang des Abendlandes besiegeln. Aber das nur am Rande. Außerdem scheint mir meine Arbeit Eigenschaften der Karikatur zu besitzen. Zunächst zum Zynismus. Ich hoffe, mir nicht den Vorwurf zuzuziehen, ein wehleidiger Müsli zu sein, wenn ich behaupte, dass es genau genommen schon zynisch ist, eine Scheuerbürste zu fotografieren, während irgendwo auf der Welt Kinder vor Hunger sterben. Ich weiß, das ist ein äußerst delikater Punkt. Das hört niemand gerne und das sagt auch niemand gerne. Die Feststellung gilt gemeinhin als geschmacklos, dumm und romantisch, aber die Tatsache bleibt dennoch bestehen. Ich bin ja nicht wie Kaspar Hauser in einem bezugslosen Raum aufgewachsen. Wenn dem so wäre, könnte man meine Arbeit vielleicht als reines Fantasieprodukt betrachten und sicherlich würde sie in diesem Fall nicht als zynisch angesehen werden. Natürlich ist es noch ein Unterschied, ob ich etwas zynisch meine oder ob ein Betrachter aufgrund äußerer Bedingungen etwas als zynisch ansieht. Aber ich denke, diesen Punkt kann man vernachlässigen. Alles, was auf der Welt geschieht, hat etwas mit meiner Arbeit zu tun. Ich rede hier nicht von der Utopie eines sozialen Gewissens, sondern von einem einfachen Tatbestand, von einem faktischen Zusammenhang, der zwischen meiner Arbeit und dem Hungertod von ich weiß nicht wie vielen Kindern pro Minute auf dieser Welt tatsächlich besteht. Natürlich ist es zynisch, einer Scheuerbürste diese besondere Beachtung zu schenken, wenn derweil Kinder verhungern. Und ob? Genau genommen ist natürlich das gesamte Leben in den wohlhabenden Industrieländern ein Zynismus. Aber eben nur, solange es diesen krassen Widerspruch zwischen Wohlstand und einer Kultur des Wohlstandes einerseits und bittersten existenziellen Nöten andererseits gibt. Meine Arbeit lebt unter anderem von diesem Widerspruch. Ihr zynischer Charakter wird nur auf dem Hintergrund dieses Widerspruches verständlich, kann überhaupt nur auf diesem Hintergrund entstehen. Ohne verhungernde Kinder würden meine Bilder keinen Sinn ergeben oder eine vollkommen andere Bedeutung haben. Vielleicht könnte man die Behauptung wagen, dass niemand auf den Gedanken kommen würde, solche Bilder zu machen, wenn auf dieser Welt keine Kinder verhungerten. Damit meine ich nicht, dass meine Bilder irgendeine Ungerechtigkeit anprangern oder auch nur thematisieren, nicht im Entferntesten. Ich behaupte lediglich, dass die Bedeutung dieser übertriebenen Aufmerksamkeit für triviale Gegenstände nur vor dem Hintergrund des perversen Zustandes unserer Welt verständlich und plausibel wird, nur vor diesem Hintergrund einen Sinn bekommt. Ich möchte an dieser Stelle noch etwas zu meiner Entlastung hinzufügen. Ich habe gesagt, dass die Beschäftigung mit bedeutungslosen Alltagsgegenständen angesichts des Elends der Welt als zynisch betrachtet werden kann. Aber das ist natürlich nicht alles. Das trifft noch nicht das Wesen meiner Arbeit. Genau genommen versuche ich nämlich gerade diesen Aspekt, diese zynische Sichtweise, zu kultivieren. Darum geht es. Ich bin nicht nur so verdorben, die Scheuerbürste überhaupt zu fotografieren. Nein, ich behandle sie zu allem Überfluss auch noch so, als sei sie etwas ganz besonders Bedeutungsvolles, etwas Wichtiges, etwas, dem man unbedingt Beachtung schenken sollte, wie einem verhungernden Kind vielleicht. Ich betone also den zynischen Charakterzug meiner Arbeit. Jetzt könnte man natürlich behaupten, das sei erst recht zynisch, aber genau betrachtet ist das Gegenteil der Fall. Der Zynismus nämlich, solcher Art betont, wird zum Thema meiner Arbeit. Er verschwindet aus meiner Arbeit und tritt als Inhalt wieder in Erscheinung. So viel zu meiner Entlastung. Nun zur Karikatur. Vor einigen Tagen war einmal mein überaus geschätzter Freund Frank H. Richter zu Besuch bei mir. Hilfsbereit wie er ist, bot er mir nach einem kleinen Espresso an, ein wenig mit mir zusammen an der Reihenfolge für die großen Bilder zu arbeiten. Ich willigte ein. Nach einer Weile ergab sich ganz zufällig eine bestimmte Konstellation, eine Reihenfolge, bei der die Abbildung des Tortenbries den genauen Mittelpunkt der Reihung bildete. Frank bemerkte es und begann zu lachen. Und auf meine Frage, was es denn darüber zu lachen gäbe, sagte er, er fände es witzig. Zu seiner Entschuldigung möchte ich noch anmerken, dass er für gewöhnlich um mehr Präzision bemüht ist. Aber wieso hat er gelacht? Was ist so witzig an dem Gedanken, dass das Bild eines Stücks Tortenbrie den Mittelpunkt meiner Reihung bildet? Wahrscheinlich, weil es ganz besonders banal erscheint. Aber das alleine reicht nicht. Es geht um die besondere Aufmerksamkeit, die ich meinen Gegenständen schenke, um den Widerspruch zwischen ihrer Trivialität und der besonderen Achtung, die ich ihnen mit allen Mitteln der Bildsprache, übrigens auch mit den Mitteln der Bildpräsentation, zu erweisen scheine. Um ehrlich zu sein, beschleicht mich der Eindruck, meine Bilder enthalten möglicherweise die Karikatur einer religiösen, einer auf Gegenstände der Anbetung und Verehrung gerichteten Sicht, vielleicht eine Karikatur der christlichen Bildsprache. Dies ist freilich eine gewagte Behauptung, die schlüssig zu beweisen meine Fähigkeiten übersteigt, aber ich möchte sie dennoch kurz besprechen. Ich habe die Gegenstände ein wenig wie Ikonen fotografiert. Ich wollte, dass sie Ikonen seien. Ich wollte, dass meine Bilder zum Anbeten einladen. Ich wollte eigentlich gar keine Fotos von den Gegenständen machen. Ich wollte, dass die Gegenstände sich selber abbildeten, dass die Bilder ein Abdruck der Gegenstände seien, dass der Gegenstand hinter seinem Abbild verschwände. Ich wollte die Gegenstände so abbilden, als ob ich etwas von ihnen erwartete, viel von ihnen erwartete, als ob sie Macht besäßen, als ob sie etwas verändern könnten. Das war die Bildsprache, die ich benutzen wollte und die ich schließlich auch benutzt habe. Gleichzeitig sollten jedoch die Gegenstände selber nicht erfüllen können, was bildsprachlich an Erwartungen in sie hineingelegt wurde. Ich möchte einen Wassersprüher so fotografieren, als ob er eine verborgene Weisheit enthielte, als ob er einen Weg in die Zukunft weisen könne. Aber am Ende soll der Betrachter dann doch feststellen müssen, dass man ihn immer noch am besten zum Bügeln benutzt. Ich habe versucht, einen Widerspruch zu schaffen zwischen einer bestimmten Bildsprache und einem bestimmten Bildinhalt. Der Bildinhalt, der Gegenstand der Anschauung, straft die Bildsprache Lügen. Dieser Umstand verleiht meinen Bildern den Charakter von Karikaturen. Die letzten Seiten mögen den Eindruck hinterlassen haben, meine Arbeit sei besonders witzig. Ich hätte mich womöglich während ihrer Entstehung ständig totgelacht. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Meine Arbeit hat gewiss Witz, aber das ist eine Eigenschaft unter vielen, vielleicht noch nicht einmal eine ihrer herausragenden Eigenschaften. Außerdem möchte ich behaupten, dass der Witz auch wieder nur eine Seite einer Eigenschaft ist. Die Verwirrung, die ich in meinen Bildern zu stiften versucht habe, die Verwirrung, von der meine Bilder vielleicht auch erzählen, birgt, wie jede andere Verwirrung auch, sowohl komische als auch tragische Elemente. Von außen gesehen kann man Verwirrung oft komische Ansichten abgewinnen. Von innen betrachtet stellt sie sich jedoch nicht selten als äußerst bedrohliche Situation dar. Ich möchte noch einmal kurz auf die Behauptung zurückkommen, meine Bilder könnten möglicherweise die Karikatur einer auf Gegenstände der Anbetung und Verehrung gerichteten religiösen Sicht beinhalten. Zitat: Schreiben ist nicht Kommunikation mit sich selbst. Schreiben ist auch nicht Kommunikation mit anderen. Schreiben ist Kommunikation mit dem Unfassbaren, also der Wirklichkeit. Zitat Ende. Dieser Satz von Max Frisch ist die beste Definition von Kunst, die ich je gehört habe. Zumindest die beste Beschreibung der Motivation künstlerischen Tuns. Wenn ich bis zu den Höhlenmalereien von Altamira zurücksehe, gewinne ich den Eindruck, dass der Mensch in seinen Bildern nie etwas anderes getan hat, als seine Welt mehr oder weniger verzweifelt zu beschwören. Er kommuniziert nicht nur einfach mit der Wirklichkeit, er beschwört sie. Er beschwört sie, weil er, seitdem er ein Bewusstsein besitzt, es festzustellen, einen schmerzhaften Bruch spürt zwischen sich und der Wirklichkeit, zwischen sich und seinen Mitmenschen, zwischen sich und der Natur, zwischen sich und allen Gegenständen, die ihn umgeben und, dank Sigmund Freud, nun auch noch zwischen sich und den inneren Instanzen seiner selbst. Er spürt, dass es nichts und niemanden gibt, dem er wirklich angehört und nichts und niemand ihm wirklich angehört. Und in seiner Angst vor der Einsamkeit, die sich ihm da auftut, beginnt er die Wirklichkeit zu beschwören. In diesem religiösen Akt sieht er eine Möglichkeit, den Bruch zwischen sich und der Wirklichkeit zu überwinden, eine Möglichkeit, der Wirklichkeit habhaft zu werden, wenn er schon nicht ein Teil von ihr sein kann. Das alles klingt recht dramatisch. Im alltäglichen Leben geht es freilich moderat dazu. Die Tragödie des menschlichen Daseins wird da nicht in dieser krassen Weise sichtbar und auch das Leben des Künstlers ist nicht immer in ernster Gefahr. Und ich habe natürlich übertrieben, um richtig deutlich machen zu können, worum es geht und um ein wenig Spannung zu erzeugen. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass es sich tatsächlich so verhält, wie ich es beschrieben habe. Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch in seinen Bildern die Wirklichkeit beschwört und ich halte das grundsätzlich für einen religiösen Akt, wenngleich er nicht konfessionsgebunden und auch unter Heiden verbreitet ist. Dazu fällt mir übrigens ein interessanter Gedanke ein. Vielleicht könnte man die Behauptung wagen, das Christentum hätte die Beschwörung der Wirklichkeit lediglich in die Beschwörung Gottes als Inbegriff der Wirklichkeit umgewandelt und es gäbe zwischen einem Fresko da Vincis, den Höhlenmalereien von Altamira und meinen jüngsten Erzeugnissen mehr Ähnlichkeit, als der Papst uns glauben machen möchte. Aber das nur nebenbei. Ich bin im Übrigen fest davon überzeugt, dass ich mit meinen Bildern tatsächlich die Wirklichkeit zu beschwören suche. Das ist mir schon bei meiner letzten Arbeit aufgefallen. Ich war damals, kurz nach der Maueröffnung, aus Wohnungsnot nach Marzahn gezogen, eine widerliche Satellitensiedlung im Osten Ostberlins, in der Menschen in Schuhkartons leben. Es war die Fremde für mich. Nichts war mir vertraut. Ich begann bald zu schreiben und meine neue Umgebung zu fotografieren. Nach einem Jahr schloss ich die Arbeit ab und stellte aus dem Material ein Buch mit dem Titel »Die Welt in Auszügen Teil 1« zusammen. Als die Arbeit vollendet war, hatte ich mich weitgehend mit der Gegend versöhnt. Mehr als das. Ich hatte den Eindruck, mir die Gegend durch meine Arbeit angeeignet zu haben, als ob mein Buch wie ein geheimer Schrein die Seele dieses Ortes enthielte. Wenn ich heute zufällig durch diese Siedlung komme, fühle ich mich wie ein alter Kriegsheld, der in einer warmen Limousine an den Schlachtfeldern vorüberfährt, auf denen er einst seinen schlimmsten Feind bezwungen hat. Es ist offensichtlich, dass ich mit meinen Bildern eine Beziehung zu dieser Gegend hergestellt bzw. meine Beziehung zu dieser Gegend definiert habe. Ebensolches tue ich jetzt mit meinen Bildern von trivialen Alltagsgegenständen. Ich schaffe Ordnung in meiner Welt. Ich gebe den Dingen einen Namen, für mich. Und nichts, was einen Platz in meinem System gefunden hat, in meiner künstlichen Welt, kann mir noch gefährlich werden. Mir ist, als ob all die Dinge, die ich fotografiert habe, für immer in einen vollkommen anderen Zustand übergegangen seien, als ob ich sie in irgendeiner Weise hinter mich gebracht hätte. Vorher gehörten sie der Gruppe jener Dinge an, die mir noch bevorstehen in meinem Leben, die mir fremd sind und ungewiss und vielleicht manchmal sogar unheimlich. Und nun gehören sie zu jener kleinen Gruppe von Dingen, die ich bewältigen kann in meinem Leben, die ich erkennen und benennen kann, zu jener kleinen Gruppe von Dingen, die mir vertraut sind, die ich vergessen kann, weil sie mir zu Freunden geworden sind, so merkwürdig das auch klingen mag. Keine Banane, keine Scheuerbürste, keine Teigrolle, keiner der Gegenstände, die ich fotografiert habe, kann mich noch in meiner Existenz bedrohen. Dessen glaube ich sicher sein zu dürfen. Berlin im Oktober 1994.